Micro Europa.
Sounds
moderno, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Boah, Christina, also Menschenskinder, der war wirklich richtig schlecht. Der war mies.
Also ich fand den gut.
Im Ernst jetzt? Was heißt Sonnenuntergang auf Finnisch? Helsinki? Was soll daran bitte schön witzig sein? Bevor Christinas Witze noch schlechter werden.
Hey!
Hallo und guten Tag. Wir sind
vom schönen Niederrhein und vom Karnevalshochheitsgebiet
Pia Terstappen und meine witzige Kollegin vom Tor zum Sauerland, auch bekannt als Stadthagen,
Christina Ebeling. Hallo und guten Tag.
In unserer Sendung dreht sich heute alles um das Thema Humor. Dafür haben wir unsere Reporter in die Welt des Witzes herausgeschickt und uns gefragt, über was lachen wir eigentlich?
Unter anderem trafen sich Iphigenia Stogios mit dem Sanserfinder Paul Maar, Isabel Schaller und Julia Nommenmacher nehmen den großen Wortkünstler Heinz Erhardt unter die Lupe.
Diana Birk traf sich mit dem Kabarettisten Klaus Birk, um sich mit ihm über die Kunst des Sketcheschreibens zu unterhalten.
Helsinki.
Christina, jetzt ist aber gut. Pass auf, ich habe auch einen für dich. Kennst du den schon? Fällt ein Keks die Treppe runter und bricht sich ein Krümel.
Also den verstehe ich überhaupt nicht.
Na, der ist doch so süß. Fällt ein Keks die Treppe runter und bricht sich ein Krümel.
I get up, and nothing ever gets me down. You got it tough, huh, I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You gotta roll with the punches to get what's real. Oh, can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
Might as well jump. Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and jump.
Jump. Hey, you.
Huh. Hey, babe, how you been? You say you don't know until you begin. Can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
You might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Just jump.
Jump.
Knock yourself out. Can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
Might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and jump, baby.
Jump.
Come on, jump. Knock yourself out.
Jump.
Go ahead and jump.
Jump.
Come on and jump.
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 Das war Paul Anka mit Jump aus dem Jahr 2005. Christina und ich haben uns inzwischen darauf geeinigt, dass wir beim Humor einen unterschiedlichen Geschmack haben.
Denn über Geschmack lässt sich ja bekanntlicherweise streiten.
Tanja Maria Friedrich Berhalter und Katharina Schulz haben sich mal auf den Straßen umgehört und die Tübinger gefragt, wie sie den deutschen Humor finden.
Also ich finde uns doch schon ziemlich witzig.
Ich würde sagen, ziemlich derbe, aber trotzdem ziemlich gut.
Und ich glaube, das hat sich gewandelt. Mittlerweile gibt es keinen typischen deutschen Humor mehr.
Da würde ich differenzieren zwischen dem Süden Deutschlands und dem Norden Deutschlands. Denn im Süden Deutschlands ist es eher, sagen wir mal, ein sehr deftiger Humor im Gegensatz zum Norden, wo es eher ein trockener Humor ist.
Ob Süden oder Norden, bei einem Mann sind sich aber eigentlich alle Deutschen einig. Ein großer Künstler des deutschen Witzes.
Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow, auch bekannt als Loriot.
Vergangenes Jahr gestorben, bleibt er doch unvergessen in den Köpfen der Deutschen. Loriots Witze sind zeitlos und es wird sicherlich, vielleicht sogar unmöglich, schwer einen Nachfolger zu finden.
Wenn ich Loriot höre, dann habe ich verschiedene Sketche von Loriot im Kopf.
Eine Badewanne oder Enten oder
die Nudel, also die, wo so übers Gesicht wandert.
Es gibt Augenblicke im Leben, wo die Sprache versagt, wo ein Blick mehr bedeutet als viele Worte.
Sie haben...
Vielleicht fühlen Sie, was ich meine. Hildegard...
Sie haben da was am Mund. Nein, auf der anderen Seite.
Naja, also was ich bei Loriot halt gut fand, war, dass er halt einfach einen extrem gut ausgeprägten Sinn für Humor hatte und der, ich glaube, er hat kaum Pointen gehabt, wo man, oder eigentlich keine Pointen, die mir jetzt so im Gedächtnis sind, wo man genau merkt, oh, die war jetzt richtig schlecht.
Ich finde es einfach genial, wie er die Probleme und die Konflikte im Zwischenmenschlichen, wie er das darstellt, das ist einfach einmalig gemacht.
Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist.
Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht.
Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht?
Evelyn Hamann war ja seine Sketchpartnerin.
Die ich auch sehr gut finde. Man weiß oft, wer besser ist in manchen Sketchen, er oder sie.
Ohne sie wäre der Loriot niemals so berühmt geworden.
Was ich ganz interessant finde, biografisch, ist, dass er ja erstmal eigentlich gescheitert ist. Also es war ja eigentlich gar nicht geplant, dass er hier Humor macht, sondern es war ja eigentlich eher ein erfolgreiches Scheitern.
Er kommt ja aus einer adligen preußischen Familie und ist dann später nach Hamburg gegangen, hat dort geheiratet, eine Grafikerin, und ja, ist dann nach München gezogen und hat eine Familie gegründet, hat zwei Töchter.
Und was mich überrascht hat, war, dass er Wehrmachtsoffizier war. Da denke ich oft, wie die Biografie zu seiner Karriere und zu seiner Laufbahn passt.
Also ich würde sagen, sein Auftreten war relativ bescheiden.
Ich fand ihn unheimlich sympathisch und ein ganz, ganz toller Mann eigentlich.
Ich fand ihn immer toll und das war, glaube ich, auch sein Prinzip, dass er als Sketchspieler nicht lacht oder so. Da wird in dem seine Sketche wird ja nie gelacht, das ist ja immer ernst. Und er bleibt auch immer ernst.
Ja, ich glaube, es war schon immer ein bisschen ein tieferer Sinn dahinter. Oder er hat dann auch oft so Klischees auf die Schippe genommen, hat sich da schon auch ein bisschen mehr dahinter gedacht, sage ich mal.
Das ist schwierig zu erklären. Der hat einen sehr eigenen Humor-Kit.
Ich meine, er war jetzt in letzter Zeit natürlich nicht mehr aktiv im Geschäft, aber grundsätzlich so schon ein enormer Verlust.
Das war eine O-Ton-Collage über Loriot von Lukas Schuld.
Du, Pia, ich habe noch einen Witz. Und glaub mir, der gefällt dir auch.
Na, dann bin ich mal gespannt, was für einen Brüller du jetzt reißen wirst.
Treffen sich zwei Rosinen. Einer der beiden trägt einen Helm. Fragt die Rosine ohne Helm, warum trägst du denn einen Helm? Antwortet die andere, ich muss heute noch in den Stollen.
Oh nee. Entschuldigung, das ist heute echt anstrengend mit dir.
Warum?
Den hast du doch bestimmt aus dem Internet.
Schon, aber trotzdem ist er lustig. Ich muss mir die Rosine mit dem Helm die ganze Zeit vorstellen.
Genau, die Rosine mit dem Helm macht ihr Licht am Helm an und geht wild entschlossen in den Stollen. Du und deine blühende Fantasie. Musikalische Untermalung liefert uns jetzt Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle mit Alle meine Entchen vom Ipanema.
Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, das Köpfchen in das Wasser. das Schwänzchen in die Höhe. Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr.
Ja, du kommst doch aus dem Rheinland, oder?
Das ist korrekt. Wieso?
Na, dann weißt du doch auch bestimmt, was in gut 2 Wochen ist.
In 2 Wochen? Keine Ahnung. Nee. Oh Gott, nein. Du siehst bekloppt aus mit deinem Partyhütchen.
Du bist ja auch die Einzige, die mich sehen kann.
In 2 Wochen ist Karneval? Oh nein, ist es schon wieder soweit? Ich habe doch gerade erst das Glitterzeug aus den Augenwinkeln bekommen.
Du als Rheinländerin musst doch Karneval mögen.
Nicht unbedingt. Karneval, Fastnacht, Fasching oder auch die 5. Jahreszeit. Im Jecken Rheinland freut man sich schon auf die tollen Tage zwischen Altweiber Donnerstag und Aschermittwoch. Aber weil man an einem verlängerten Wochenende nicht genug feiern kann, fängt man schon am 11.11. um 11.11 Uhr mit dem Konfetti-Programm an. Ab dann laufen im Westdeutschen Rundfunk die Büttenreden von Da Blötschkopp, Guido Kanz oder Ed Rumpelstilzje zum gefühlten 1000. Mal. Dabei handelt es sich aber nicht um neue Reden. Nein, die Wiederholungen sind doch am schönsten. Jedes Jahr unvermeidbar das Colonia-Duett. Immer dabei Zimmermann-Duell. Ich muss zugeben, bis vor einigen Jahren konnte ich auch noch über die Witze lachen. Inzwischen beschränkt sich meine Begeisterung auf die grandiosen Tanzeinlagen von Hans Süper Junior. Hat man die Möglichkeit, in der Zeit zwischen Altweiber und Aschermittwoch aus dem Rheinland zu entkommen, sollte man diese ergreifen. Was ich mich schon immer gefragt habe, warum heißt der Dienstag eigentlich Veilchendienstag? Möglicherweise vielleicht, weil an diesem Tag vermehrt junge Männer mit Veilchen im Gesicht gesehen werden, die sich tags davor um die flotten Bienen gestritten haben? Ich lasse die Frage einfach mal offen im Raum stehen. Wo waren wir? Ach ja, richtig. Man sollte es als Karnevalsmuffel tunlichst vermeiden, während der Karnevalszeit auf die Straßen zu gehen. Denn dort warten Kreaturen, die man sonst nirgends sieht. Betrunkene Clowns, umherwandelndes Gemüse oder Obst, Neandertaler mit wasserstoffblonden Perücken. Auch schön die karnevalistischen Partneroutfits. Biene Maya und Willi, Cäsar und Kleopatra, Indianer und Squaw. Oder man geht gar als Prinz und Prinzessin. Das wäre dann aber schon die gewagte Variante der Verkleidung. Besonders in Köln, wo es doch nur einen Prinzen geben kann. Und das ist kein anderer als Prinz Poldi. Wenn man viel Glück hat und sich doch auf die Kölner Straßen traut, winkt dieser einem dann sogar vom Umzugswagen zu und wirft ein paar Schokokekse in die jubelnde Menge. Hat man sich letztlich gegen meinen wohlgemeinten Rat entschieden und bleibt während der lustigen Tage im Rheinland, wird man über kurz oder lang von der Masse angesteckt. Höhepunkt nach einem anstrengenden Tag sind dann die schon erwähnten Büttenreden auf diversen Karnevalssitzungen. Da sitzt man dann im Gürzenich und lacht über platte Witze und erfreut sich am kölschen Dialekt. Man hakt sich bei seinem bis dato unbekannten Nachbarn ein und schunkelt zu Karnevalskrachern wie »Dicke Mädchen haben schöne Namen« oder »Ich hab 3 Haare auf der Brust«. Darauf ein fröhliches »Helau«, »Alaaf«.
Ich bin in Köln am Rhein geboren, ich find die Stadt einfach wunderbar. Ich hab mein Herz an ein Mädchen verloren, das auch schon immer eine Kölnerin war. Wir lieben beide den Dom und den Rhein, auch den FC gucke ich nie allein. Wir sind uns einig in fast allen Fragen, nur eine Sache kann ich kaum ertragen,
Wenn in der Kneipe ein Walzer erklingt, wirkt sie auf einmal so seltsam beschwingt. Schon hat sie sich ungefragt bei mir eingehakt. Und dann geht die Hampelei los. Ja, dieses Schunkeln kann ich nicht ausstehen. Ja, dieses Schunkeln geht mir auf den Geist. Wenn einer schunkelt, will ich gleich nach Haus gehen, weil mir sofort der Geduldsfaden reißt. Ich bitte euch, packt euch den Dreivierteltakt dahin, wo ihr wollt, aber lasst mich in Ruhe. Na, 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 dicke Ding, dicke Ding. Die Schunkelei breitet sich ohne Zweifel immer mehr aus wie eine Epidemie. Denn schon vom Münsterland bis in die Eifel schunkeln die Leute so wild wie noch nie. Und sich zu weigern hat gar keinen Zweck, da geht jeder Schunkler brutal drüber weg. Und man bekommt kurzerhand jede zweite Sekunde nen Ellbogencheck in die Seite. Also mach ich gequält lächelnd halt mit, denn für die Kölschen ist Schunkeln der Hit, wie Lemminge in der Herde, bis ich seekrank werde. Und ich wünsch mich ans Ende der Welt. Denn dieses Schunkeln kann ich nicht ausstehen. Ja, dieses Schunkeln geht mir auf den Sack. Kann man in Köln wirklich gar nicht mehr ausgehen ohne das permanent schunkelnde Pack. Das Schaukeln nach Noten gehört schlicht verboten. Wo ist der Gesetzgeber, wenn man ihn braucht? Wo ist der Gesetzgeber, wenn man ihn braucht? Doch weil in Köln jeder Zweite vergisst, dass nicht das ganze Jahr Karneval ist, findet mein Klagen wohl niemals Gehör. Mir bleibt nur die Flucht Richtung Sylt oder Föhr. Denn dieses Schunkeln kann ich nicht ausstehen. Dieses Schunkeln, das bringt mich noch um. Merken die Leute nicht, wie blöd sie aussehen? Jeder, der schunkelt, wirkt träge und dumm. Können diese Schranzen nicht aufstehen und tanzen? Wahrscheinlich sind die dafür einfach zu faul. Sollen die doch beim Wippen von den Bierbänken kippen? Oh, ich glaube, ich krieg gleich noch einen aufs Maul.
Das waren die Wise Guys mit Schunkeln aus dem Jahr 2006.
Mikro Europa.
More than Eurovision.
Wer kennt es nicht? Das Sams.
Das freche Fabelwesen mit den roten Haaren, das bevorzugt einen blauen Taucheranzug trägt. Wie beschreibt Paul Maar seine eigene Kreation?
Da müsste ich zwei Beschreibungen machen. Einmal eine äußere und einmal eine innere. Also vom Äußeren her soll man anmerken, dass der Sams kein Mensch oder kein Kind ist, sondern aus einer fantastischen Welt kommt. Deswegen habe ich ihm ein etwas merkwürdiges Aussehen gegeben, nämlich so eine Rüsselnase. Und es trägt auch nicht etwa Blue Jeans und ein T-Shirt, sondern es hat immer einen Taucheranzug an. Und vom Inneren her, wenn ich das Sams beschreiben soll, dann ist es ein abgespaltener Teil von Herrn Taschenbier.
In den Geschichten ist Herr Taschenbier sein Vater, sein Erfinder ist aber der Kinderbuchautor Paul Maar.
Nachdem ihm viele Kinder in Briefen um eine Fortsetzung von Sams Abenteuer gebeten hatten, kam im vergangenen September Sams im Glück auf den Markt.
Iphigenia Stogios hat Paul Maar in Tübingen getroffen.
Paul Maar, den kenne ich schon seit der Grundschule. Meine Klassenlehrerin hat immer aus seinem Buch »Eine Woche voller Samstage« vorgelesen oder »Aus am Samstag kam der Sams zurück«. Wir waren auf die Fortsetzung gespannt und mussten über Samstreiche herzlich lachen. Sams ist ein kleines freches Wesen mit rotem Haar und einer Rüsselnase. Sehr witzig fanden wir auch die Namen der anderen Hauptfiguren, Herr Taschenbier und Frau Rotkohl. Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal den Schöpfer dieser Geschichten aus meiner Kindheit persönlich kennenlernen würde. Mit einem Mal steht er in seinem karierten Jackett vor mir. Nach einer Lesung im Saal der Tübinger Museumsgesellschaft. Er sieht sympathisch aus, ist nicht zu klein und nicht zu groß. Er trägt eine Brille und hat weißes, gewelltes Haar. Mich interessiert zuallererst, wie Paul Maar seine Geschichten entwickelt.
Ich habe nicht vordergründig ein pädagogisches Ziel, sondern mein Ziel ist eigentlich, eine Geschichte so zu schreiben, dass sie spannend und witzig ist, der Höhepunkt an der richtigen Stelle und vielleicht sogar ein gutes Ende.
Seine Botschaft an die jungen und alten Leser.
Nehmt euer Leben in die Hand, lasst euch nicht leben, lasst euch nicht, wie Herr Taschenbier, von seinem Chef und von der Frau Rotkohl, der Zimmervermieterin, herumschubsen. Seid selbstbewusst, seid ein bisschen lebensfroher.
Paul Maas Geschichten sind sehr lustig und voller Humor. Man kann darüber lachen. Das ist die eine Seite. Ich will von ihm wissen, wozu Humor auch noch gut sein kann.
Oft macht man sich ja über etwas im Witz lustig, um sich von einer Angst zu befreien. Indem man diese Angst zu einem Witz umkehrt, ist es dann oft so, dass man besser mit seinen Ängsten oder mit schwierigen Situationen umgehen kann.
Manche Zeitgenossen reißen immer irgendwelche Witze. Paul Maar meint, Witz und Humor sollten authentisch sein. Nicht jeder Witzbold ist aber dazu in der Lage.
Wenn er den Humor gezielt einsetzt, um etwas zu erreichen, dann finde ich es fast verdächtig. Also dann manipuliert er.
Für Paul Maar ist ein gewisses Maß an Intelligenz und Intellekt für den humorvollen Menschen unabdingbar.
Ich glaube nicht, dass ein sehr dummer oder beschränkter Mensch, dass der sehr viel Humor haben kann.
Wenn jemand die ganze Welt zum Lachen bringen kann, ist dieser Mensch in seinem Alltag denn auch immer gut drauf?
Man sagt von guten Clowns im Zirkus, dass sie im Privatleben fürchterlich ernst sind, ja. Ganz so schlimm ist es bei mir nicht, aber es ist nicht so, dass ich ständig Witze erzähle und lache.
Mich interessiert jetzt aber, ob Paul Maar auch witzige Geschichten schreiben kann, wenn er selbst traurig ist.
Ja, erstaunlicherweise kann ich das.
Mitunter hilft ein witziges Wort oder eine humorvolle Bemerkung, sogar manche Meinungsverschiedenheit beizulegen.
Das führt dann auch dazu, dass man sich sehr schnell wieder versöhnt, weil man einfach nicht in einer aggressiven Stimmung ist, sondern weil sich alles im inneren Gelächter aufgelöst hat.
Für Paul Maar hat Humor eine befreiende Kraft.
Ich merke es immer, wenn man in einer Runde Witze erzählt, ja, und gute Witze vor allen Dingen, nicht so schlüpfrige oder nicht so halbseidene, dass selbst Menschen, die sonst mit verkniffenem Gesicht herumsitzen, aus sich herausgehen und lachen und viel freier werden. Also Witze oder Fröhlichkeit kann schon etwas auslösen.
Und er selbst, hat er denn einen Lieblingswitz parat?
Also ein Neutron möchte in die Disco gehen, sagt der Türsteher, hier ist nur für geladene Gäste.
Wannadoo.
Caro Emerald mit Dr. Wannadoo aus dem Jahr 2011.
Wenngleich die Nas, ob spitz, ob platt, zwei Flügel, Nasenflügel hat, so hält sie doch nicht viel vom Fliegen, das Laufen scheint ihr mehr zu liegen.
Von wem ist das nochmal?
Na, ist doch klar, es gab nur einen, der so spitzfindig die normalsten Dinge der Welt beschreiben konnte. Warte, ich hab noch einen für dich. Manche Menschen wollen glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben.
Ach so, ja stimmt, Heinz Erhardt.
Genau, der Meister des feinen Reimes.
Im Übrigen heiße ich nicht nur Heinz Erhardt, sondern Sie auch herzlich willkommen.
Wer kennt ihn nicht, diesen Schelm? Der gemütliche Dicke mit Hornbrille und treuherzigem Blick. Über 40 Jahre war er ein unvergleichlicher Botschafter der guten Laune, Heinz Erhardt. Mit seinem Markenzeichen für brillanten Humor und treffsicheren Witz begeisterte er ein Millionenpublikum.
Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, dann trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann fange ich an von vorn.
Der am 20. Februar 1909 in Riga geborene Heinz Erhardt stand für einen milden Humor. Nicht böse, nicht verletzend. Seine Themen griffen aus dem alltäglichen Leben. So fielen zum Beispiel ein Gewitter, eine Made und eine Zitrone seiner witzigen Sprachkunst zum Opfer. Damit erhielt sein Humor einen zeitlosen Charakter.
Ich muss das wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen, ich weiß noch nicht genau mehr, wann dies gewesen ist, so süß wie kann dies. Bis sie einsprachen. Wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen. Auch finden wir das Gelb abscheulich. Wir wollen rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sagte, daraus kann nichts werden. Ihr müsst so bleiben, ich bedauere. Da wurden die Zitronen sauer.
Schon von klein auf entdeckte Heinz Erhardt seine humorvolle Ader und die Liebe zu Musik. Statt zur Schule zu gehen, schrieb er Gedichte über seine Lehrer. Mit dem Geld seines Großvaters studierte er heimlich an der Leipziger Musikhochschule. Erste Erfahrungen als Stegreifkomiker auf der Bühne sammelte er bei abendlichen Auftritten. Seine Komik verlieh seinem Leben Leichtigkeit. So dichtete er einst:
Seit frühester Kindheit, wo man froh lacht, verfolgt mich dieser Ausspruch magisch. Man nehme ernst nur das, was froh macht, das Ernste aber niemals tragisch.
Seine größten Erfolge feierte der Schmunzelmeister in den 50er, 60er und 70er Jahren. Seine humoristische Leidenschaft brachte er im Radio, Theater, Fernsehen und in Kinofilmen an ein Millionenpublikum.
Sagen Sie mir, meine Herren, im Vertrauen, ist das so, dass wenn man in wen verliebt ist, man mehr traurig ist als froh? Hä? Sagen Sie mir, meine Damen, war es dumm, dass ich nicht sprach, wo sie doch am Meeresstrande dicht daneben lag. Bin ich verliebt, wieso verliebt, vielleicht doch nicht, vielleicht doch doch, kann sein, vielleicht, warum, vielleicht, vielleicht bestimmt. Und wenn bestimmt, warum, vielleicht, es kann doch sein, vielleicht doch nicht, vielleicht doch doch, vielloch.
Heinz Erhardt jonglierte geschickt mit Worten und verdrehte bekannte Redewendungen. Das Publikum liebte diese spontane Heiterkeit. Er hatte das gewisse Timing des großen Komikers.
Ich wollte durch mein Erscheinen gar nicht erst herkommen, weil ich so scheu von Hause aus bin, nicht? Aber der Chef des Hauses meinte auch, Mensch, Heinz, komm, wirf alles von dir, was dich host, was dich hemmt, hemmt, hat er gesagt, hemmt. Leider, ich wusste, irgend so ein Kleidungsstück war es.
Sein Bühnenprogramm begann Heinz Erhardt meist mit den berühmten Worten:
Noch ein Gedicht.
Und verlieh damit seinem Witz einen unnachahmlichen Charme. Nach einem Schlaganfall starb Heinz Erhardt am 5. Juni 1979 in Hamburg. Der Spaß an seinen Sprüchen und Gedichten begeistert auch noch 30 Jahre nach seinem Tod jung und alt.
Ein Beitrag von Isabel Schaller und Julia Nonnenmacher.
Die Mutter sollst du lieben, den Vater sollst du lieben und sollst sie nach Möglichkeit nicht betrügen. So steht es geschrieben. Die Mutter sollst du ehren, den Vater sollst du ehren. Und wenn sie dich hauen, dann darfst du dich nicht wehren und dich nicht beschweren. Ach, mir ist es leider so schlecht ergangen. Kaum hat zu leben ich angefangen, da gab man mir einen furchtbaren Namen. Doch hören Sie ihn selbst, meine Damen. Ich heiße Agamemnon, Agamemnon. Dieser Name ist nicht schön, Sie werden es verstehen. Ich möchte ins Wasser gehen. Denn ruft mich mal wer Agamemnon, Agamemnon. Dann werde ich gleich rot, ich schäme mich zu Tod. Ich habe diesem Namen meine Not. Warum habe ich?
hab's gerade ich so schwer. Ich seh doch gar nicht aus wie der. Mir fehlt sein Geist und die Figur. Warum, warum, denn nur heißt grad ich Agamemnon. Aga, 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 Agamemnon. Nein, dieser Name ist nicht schön, Sie werden es verstehen. Ich möchte ins Wasser gehen. Ist nicht schön, Sie werden es verstehen. Ich möchte ins Wasser gehen. Denn ruft mich mal wer?
Agamemnon!
Ja, Aga, 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 Agamemnon. Dann werde ich gleich rot. Ich schäme mich zu Tod. Ich habe mit diesem Namen meine Not. Warum hab's gerade ich so schwer? Ich seh doch gar nicht aus wie der. Mir fehlt sein Geist und die Figur. Warum, warum? Denn nur heißt gerade ich Agamemnon. Aga, Bega, Zega, Dega, Memnon. Nein, dieser Name ist nicht schön, Sie werden es verstehen. Ich möchte ins Wasser gehen, wo es am nassesten ist.
Pia?
Christina?
Weißt du was?
Och, bitte nicht schon wieder. Dieser Ton verheißt nichts Gutes.
Was meinst du damit?
Naja, diese Tonlage benutzt du nur, wenn du etwas im Schilde führst.
Das ist zwar nicht wahr, aber wenn du mich schon so herausforderst...
Oh je, jetzt kommt's. Ich will nicht schon wieder einen Witz von dir hören.
Pass auf, und diesmal ist er echt gut. Wie nennt man ein Volk von Skifahrern?
Keine Ahnung.
Chinesen.
Der war nicht schlecht. Du verbesserst dich langsam. Welches Land finden eigentlich die Tübinger am humorvollsten?
Die Schweiz. Okay, die Schweiz ist so klein, sie müssen sich, glaube ich, selbst mit Humor nehmen und sollten das auch tun.
Deutschland natürlich. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde, die Klischees sind alle sehr überbewertet, von daher klappt das nicht so richtig.
Frankreich? Ja, weil die Franzosen einfach lockerer drauf sind.
England. Die haben trockenen Humor und die lachen wenig. Und das halte ich für ein Qualitätsmerkmal.
Die Italiener. Aufgrund der bisherigen Regierung durch Berlusconi.
Na Christina, was glaubst du? Welches Land ist am humorvollsten?
Wir Deutschen natürlich. Obwohl ich die Begründung für die Schweiz auch sehr überzeugend finde.
Christina, du bist doch heute so auf Witzejagd. Ich hab noch einen für dich.
Handelt er von einem Keks?
Ja, woher weißt du das?
Geraten?
Na, dann macht es ja keinen Spaß.
Ach komm schon, ich möchte den jetzt schon hören. Vielleicht kann ich ihn ja in mein reichhaltiges Repertoire aufnehmen.
Also gut, was ist ein Keks unter einem Baum?
Keine Ahnung.
Ein schattiges Plätzchen. Ist der nicht niedlich? Und da geht bei mir die Fantasie durch. Ich habe diesen chilligen Keks vor meinen Augen, der total entspannt unterm Baum ein Liedchen pfeift.
Und du sagst, ich bin anstrengend.
Mensch, der ist doch goldig. Aber gut, ich überlege mir noch einen.
Naja, solange du noch überlegst, hören wir uns doch mal an, wie Roger Willemsen lacht.
Stoßartig, heiser, ein bisschen verschämt manchmal und des Ausdrucks des Lachens kaum bewusst.
Verschämt? Liegt das auch ein bisschen daran, worüber Sie lachen?
Es kommt vor, dass ich reflexartig über Dinge lache, bei deren zweiter Vergegenwärtigung mir klar wird, dass sie vielleicht nicht ganz so komisch waren.
Was wäre sowas?
Peinlichkeiten. Ich habe mich mal in einem Gespräch mit Ute Lemper plötzlich in einem Gespräch über ihren Gynäkologen befunden und habe gedacht, das soll nicht sein.
Gibt es denn Dinge, über die man nicht lachen sollte, wenn Sie das jetzt so sagen?
Es gibt reichlich Dinge, für die man kein Lachen aufheben sollte und vor allem, wo einem das Lachen im Halse stecken bleibt, die gibt es schon, ja.
Und über was darf man Ihrer Meinung nach dann eben ganz herzhaft offen lachen?
Über alles, was in irgendeiner Weise lebensbestätigend ist, wird am allerleichtesten gelacht. Also etwas, das, sagen wir mal, Freude, Rührung, Empathie ausdrückt. Ich kann weniger leicht lachen über Dinge, die letztlich einen zerstörerischen Hintergrund haben.
Lachen wir denn zu wenig oder sind wir ein fröhliches?
Wir lachen reichlich. Als ich in London wohnte, 91, da galt noch der Ausdruck deutsche Komödie als ein Widerspruch in sich. Inzwischen ist das Volk in einer Weise albern geworden, dass man wünscht, es könnte dann und wann wieder den belastbaren Satz geben, der wirklich gemeint ist und über den dann unter Umständen nicht mal mehr gelacht werden kann. Also es gibt inzwischen ja dieses merkwürdige Wort Spaß muss sein in seiner regelrecht martialischen Form. Und ich finde nicht, dass der Ausdruck Lockerheit oder so grundsätzlich vorbildlich ist. Und diese Form von Lockerheit wird ja mit dem Lachen häufig verbunden.
Also da ist es schon fast wieder das Gegenteil. Wir sind dazu locker, witzig.
Ja, oder zumindest ist der schnellste Weg, den man zu einer Pointe findet, unter Umständen manchmal wichtiger als die Haltung.
Gregor Landwehr im Gespräch mit Roger Willemsen über das Lachen.
Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom. Männer baggern wie Blöde, Männer lügen am Telefon. Männer sind allzeit bereit. Männer bestechen durch ihr Geld und durch ihre Lässigkeit. Männer haben schwer, nehmen's leicht. Außen hart und innen ganz weich. Werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Männer kriegen keine Kinder, Männer kriegen dünnes Haar. Männer sind auch Menschen, Männer sind etwas sonderbar. Männer sind einsame Streiter. Müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. Männer haben schwer, nehmen's leicht. Außen hart und innen ganz weich. Werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann?
Max Rabe aus dem Jahr 2000 mit dem Herbert Grönemeyer-Cover des Liedes Männer.
So, so. Roger Willemsen kennt jetzt also den Frauenarzt von Ute Lemper.
Manche Dinge möchte man gar nicht so genau wissen.
Gespräche, die in eine völlig andere Richtung gehen, als sie eigentlich sollten. Das kenne ich gut.
Na, Christina, erzähl mal. Ist dir schon mal sowas Ähnliches passiert?
Andauernd. Aber das würde jetzt den Zeitraum sprengen, wenn ich da anfange.
Einverstanden. Was ist den Tübingern denn in letzter Zeit Lustiges passiert?
Ja, dass die Studenten Urlaub hatten, Ferien. Vorige Woche. Das war sehr lustig. Dann kommt man wenigstens bei Nifty arbeiten hier.
Das ist ohne Namen, ne? Ich bin dem letzten total betrunken nach Hause gekommen. Und dann ist hinter mir die Feuerwehr gefahren. Dann komme ich an unsere Wohnung und da steht mein Vater schon. Mit wildfuchtelnden Händen, ist total hysterisch. Weil, und auch vor unserem Haus überall Feuerwehr und Rauch und alles Mögliche. Dann hat der Kompost gebrannt. Und das war unheimlich witzig, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was passiert. Und die ganze Zeit überall Feuerwehr war. Und es war am ersten Advent und es war wunderbar, weil irgendetwas gebrannt hat.
Täglich am Morgen, zum Mittag, am Abend, da höre ich süße Zaubermelodien. Morgens erwach ich, da turn ich und lach ich und ich vergesse fast mich anzuziehen. Ja, wenn ich auf den kleinen Knopf gedrückt, da fühle ich mich plötzlich weltentrückt. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, dieses süße Dudel, 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 Du. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruh. Freu mich von dem Dudel, 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 Du. Manche entbrennen für Golf und für Rennen, das Boxen lieben sie bis zum Knockout. Üben das Bridge nur und lieben den Kitsch nur und andere bleiben zu Hause mit einer Braut. Marie hört abends Johann Strauß aus Wien und wecken tut sie morgens Lohengrin. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio dieses süße Dudel, 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 Du. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Träum mich von dem Dudel, 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 Du. Alfred, der Braune, der macht mir stets Laune und was die Milch kostet, weiß man gleich Bescheid. Man sagt, das Wetter, das wird schon viel netter und wenn es draußen schneit, sagt man, es schneit. Und wenn ich will, dass man von Liebe spricht, gibt man gerade den Chinesisch Unterricht. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio diese süße. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Träum mich von dem Dudel, 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 Du. An meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Träum mich von dem Dudel, 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 Du.
Willi Rosen mit Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio aus dem Jahr 1931. Was ist das denn?
Entschuldigung, das war mein Brötchen.
Wie dein Brötchen? Wir moderieren gerade, da kannst du doch nicht einfach essen.
Deshalb nochmal.
Das ist ein widerliches Geräusch, Christina.
Och, das ist nicht das Einzige, das...
Nein, danke, danke, das reicht vollkommen. Kommen wir zu unserem nächsten Beitrag. Klaus Birk, Kabarettist, Autor und Regisseur. Ein Mann, der auf die Bühne geht und sein Publikum mit feinem Witz zum Lachen bringt. Christina, du benutzt das Brötchen doch nicht, um dich in den Mittelpunkt zu spielen?
Nein, ich habe Mittagspause.
Ja gut, damit du in Ruhe essen kannst... Was muss man eigentlich mitbringen, um auf der Bühne witzig zu sein? Klaus Birk, der Kabarettist, weiß es ganz genau.
Ja, also ich würde mal sagen, ein Auge für komische Situationen, dann Talent, Fleiß, jede Menge Durchhaltevermögen, dann vielleicht ein eigener Stil und natürlich auch den Wille, dass man aus sich was macht.
Würden Sie denn sagen, dass man Komik lernen kann?
Ja, zu einem bestimmten Grad schon, aber ich würde mal behaupten, es ist wie beim Kochen oder beim Klavierspielen lernen. Kann es fast jeder, aber Talent hilft dabei. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, mit der Zeit dann einfach auch das Handwerk zu beherrschen, weil du sonst auf Dauer nicht wirklich oben bleiben kannst oder auf Dauer keinen wirklichen Erfolg hast.
Soweit mir bekannt ist, gibt es einige Comedians, die sich ihre Texte schreiben lassen.
Das ist entweder bei Leuten der Fall, die gar nicht schreiben können, aber Spaß am Spielen haben. Das ist eher mehr der Schauspielertyp, der dann halt ins Comedy-Fach wechselt. Oder es sind eben welche, die sehr, sehr erfolgreich sind und die, sagen wir mal, die erforderliche Menge an Texten nicht mehr allein schreiben können, wie Harald Schmidt oder Stefan Raab. Und die brauchen dann einfach ein Autorenteam, die ihnen täglich zuliefern.
Wie kann man es dann lernen, das Schreiben für einen Comedian?
Ach, also vieles. Erstmal gibt es natürlich Bücher. Ich persönlich bin jemand, der sagt, bevor du dich mit Büchern und Theorien befasst, schau dir erstmal als erstes so viele Comedians wie möglich an, versuche herauszubekommen, wie die jetzt zum Beispiel einen Satz aufbauen, wie sie Geschichte aufbauen, wie ihr Timing ist, welche Emotionen sie wo, wie verwenden, wie sie sich dabei bewegen. und generell, wodurch sie das Lachen erzeugen. Wichtig ist auch zu erkennen, um welchen Typen es sich dabei handelt.
Sie sprechen von Typen, welche gibt es denn da?
Es ist zum Beispiel hilfreich zu wissen, ob es vom Schwerpunkt her eher ein aktiver oder ein passiver Mensch ist oder ob er durch seine Handlungen in Schwierigkeiten kommt oder ob er eher das Opfer ist, also ob er von Entscheidungen eigentlich immer getroffen wird. Und was dann natürlich eine große Rolle spielt, ist das Temperament. Also zum Beispiel ist jemand vom Schwerpunkt her eher aufbrausend, ist er träge, ist er der flippige Typ oder einer, der sich im Grunde genommen dauernd Selbstleid tut und jedem das unter die Nase reiben muss.
Und wie geht es dann anschließend weiter?
Ja, dann hilft es also schon mal einen Comedian vielleicht einfach nachzumachen. Das macht man ja oft, wenn man am Tisch irgendwo mit Freunden sitzt, man stellt mal vor, wie der und der war und dann geht es sofort los, man spielt den nach. Weiteren kann man mal gucken, wie hört sich das denn an, wenn ich das mit einer anderen Stimme mache oder wenn ich mit einer anderen Körperhaltung das spiele. Und als nächsten Schritt würde ich sagen, nimm mal diesen Typ und versuch mit meinem eigenen Thema diesen Typ nachzumachen. Ja, und in der Art mal auszuprobieren, wie die Dinge dann wirken.
Also Ihr Tipp wäre, man soll es erst ausprobieren und dann aufschreiben.
Ja, also es kommt immer darauf an, wie man veranlagt ist, aber um etwas zu entdecken, würde ich die Leute erstmal in die persönliche Erfahrung schicken. So kann jeder für sich selber entdecken, was ihm Spaß macht. Ja? Also es ist einfach was anderes, wenn man es spielt und erlebt, als wenn man es erstmal sich im Kopf ausdenkt. Wichtig finde ich dann, dass man daran arbeitet, bis man Gefühl dafür hat, dass die Szene rund ist, dass es stimmt. Und dann ist es natürlich hilfreich, sich jemand vorzuspielen, sich dann Feedback zu holen, das Ganze zu korrigieren, bis das Teil eben so gut ist, bis man sich auf der Bühne traut, wie zum Beispiel beim Open Stage Abend, einem Geburtstag, einer Party oder sowas. Ja. Dann würde ich mir ein Programm erarbeiten, ja, also, oder eben auch die Erfahrungen, die man dann beim Open Stage Abend hat oder beim Auftritt dann langsam erweitern.
Was würden Sie jetzt speziell einem Anfänger raten, der Comedian werden möchte?
Anschauen, lernen, Spaß haben, ausprobieren, verbessern, wieder ausprobieren, wieder verbessern. Vor allem durchhalten, lernen, so viel es überhaupt geht, ja, und ausprobieren, Quatsch im Kopf haben.
Das war Diana Birk, Mikro-Europa-Reporterin aus unserer Tübinger Redaktion im Gespräch mit Klaus Birk.
Hallo.
Hallo.
Hier ist Mikro-Europa. Sag mal, habe ich jetzt ein Echo oder wie läuft das hier? Du musst dringend damit aufhören.
Aufhören?
Warum?
Weil ich dich sonst nicht mehr von deiner akuten Witzeritis heilen kann.
Ausnahmsweise, weil du es bist.
Vielen Dank.
Dass viele Witze im Radio erzählt werden und dass es übermotivierte Moderatoren gibt, können wir jeden Tag erleben.
Die witzigste Comedy, die besten Gags, die verrücktesten Aktionen. Radiomacher müssen sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen, um ihre Zuhörer zu unterhalten.
Thorsten Helber studiert Medienwissenschaft und schreibt seine Masterarbeit über das Thema Humor im Hörfunk.
Er kennt sich also bestens aus mit Radio-Comedy und stellt uns ein paar Comedy-Formen vor.
Am häufigsten sind es natürlich die Moderatoren, die witzig sein wollen. Folglich handelt es sich, wissenschaftlich betrachtet, um Moderationsgags. Ob ein Moderator mit seinen Sprüchen nun witzig ist oder nicht, muss wohl jeder Hörer selbst entscheiden. Allerdings sind die lockeren Sprüche selten wirklich so spontan, wie sie klingen. Dahinter steckt meistens viel Arbeit und Vorbereitung. Denn, wie sagte schon Rudi Carrell, Witze kann man nur aus dem Ärmel schütteln, wenn man sie vorher hineingesteckt hat. Beliebt, aber keinesfalls neu, sind Telefonscherze. Die hat der Moderator Peter Frankenfeld zum Beispiel schon in den 60er Jahren in seinem Programm gehabt. Das Prinzip dabei ist immer dasselbe. Jemand ruft bei einer Behörde, einem Geschäft, einer Service-Hotline oder Privatleuten an und legt sie herein.
Guten Tag, Zoohandlung Meier. Was kann ich für Sie tun?
Ja, schönen guten Tag. Meine Frau hat einen Vogel und da wollte ich fragen, ob Sie den in Pflege nehmen würden.
Dann gibt es auch noch die besonders kurzen Gags. Die werden Gimmick, Shorty oder Blackout genannt. Die Bezeichnung Blackout kommt übrigens aus der Theatersprache und bezieht sich darauf, dass nach der Pointe schlagartig das Bühnenlicht ausgemacht wird. Genauso schlagartig sind auch solche kleinen Gags.
Treffen sich zwei Jäger im Wald. Beide tot.
Eine sehr aufwendige Form der Radiocomedy ist die Comedy-Serie. Bei der Serie gibt es meistens feste Figuren, die in jeder Folge eine neue Geschichte erleben. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Es gibt Comedy-Serien über Taxifahrer, Supermärkte, Politiker, Rentner, Raumfahrer und jede Menge anderes. Oft geht es dabei um aktuelle Themen aus dem Alltag. Das ist praktisch, weil die Themen so nie ausgehen können. Jeden Tag passieren unendlich viele neue Dinge auf der Welt. Und wer Radiocomedy mag, der findet dabei immer was zu lachen.
Pia, du hast da was in deinem Gesicht.
Wie, wo, wo?
Hör.
Wo?
Hör.
Da? Wo denn?
Ach nee, warte, das ist das Mikrofon. Oh.
Schatz, das Wetter ist wunderschön, da leid ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaketel sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich hab eine Idee. Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Geh mal Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Geh mal Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube und jeder vergiftet eine Taube. Der Frühling, der dringt bis ins innerste Mark beim Taubenvergiften im Park. Schatz, gebringt das Arsen geschwind her, das tut sich am besten bewähren. Streu's auf ein Grahambrot, kreuz überquer, nimm Scherzel des Fressens so gern. Erst verjagen wir die Spatzen, denn die tun an alles verbotzen. So ein Spatz ist zu geschwind, der frisst das Gift auf im Nu und das arme Taubel schaut zu. Ja, der Frühling, der Frühling ist hier. Geh mir Tauben vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier als das Tauben vergiften im Park. Der Hansel geht gern mit der Mali, denn die Mali, die zahlt's zian Kali. Die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark beim Tauben vergiften im Park. Nimm für uns was zu naschen, in der anderen Taschen geh mir Tauben vergiften im Park.
Christina, warst du eigentlich zufrieden mit dem vergangenen Jahr?
Ja, im Großen und Ganzen schon. Die ein oder andere Note hätte besser sein können, aber man kann ja nicht alles haben, ne?
Irgendwie ist man nie richtig zufrieden mit dem, was man hat. Aber wenn man die Sache mal genau betrachtet, haben wir es doch eigentlich ganz gut. Tanja Maria Friedrich Berhalter hat genau das richtige Gedicht von Kurt Tucholsky für uns gefunden.
Das Ideal von Kurt Tucholsky. Ja, das möchte. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Mit schöner Aussicht, ländlich, mondän. Vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen, aber abends zum Kino hast du's nicht weit. Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit, 9 Zimmer, nein, doch lieber 10. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen, Radio, Zentralheizung, Vakuum, eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm, eine süße Frau voller Rasse und Werfe und eine fürs Wochenende zur Reserve. Eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm. Im Stall 2 Ponys, 4 Vollbluthengste, 8 Autos, Motorrad, alles längste natürlich selber. Das wäre ja gelacht. Und zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd. Tja, und das habe ich ganz vergessen. Prima Küche. Erstes Essen, alte Weine aus schönem Pokal. Und egal weg, bleibst du dünn wie ein Aal. Und Geld. Und dann Schmuck, eine richtige Portion. Und noch 1 Million und noch 1 Million. Und Reisen und fröhliche Lebensbuntheit und famose Kinder und ewige Gesundheit. Ja, das möchte. Aber wie das so ist, hienieden, manchmal scheint's so, als sei es beschieden nur peu à peu, das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Käthen. Hast du die Frau, dann fehlen dir Moneten. Hast du die Gescha, dann stört dich der Fächer. Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer. Tröste dich. Jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten, dass einer alles hat. Das ist selten.
Das Ideal, vorgetragen von Pia Fruth.
Christian. Christina, es ist kurz vor eins.
Was? Schon? Kommt mir gar nicht so vor.
Doch, und zum Schluss hast du doch bestimmt noch einen Hammerwitz für mich.
Oh, das kommt unvorbereitet. Ich hab dir eigentlich schon alle Witze erzählt.
Gott sei Dank, ich habe es überlebt.
Ha, kleiner Scherz.
Oh nein.
Natürlich habe ich noch einen auf Lager.
Warte, bevor ich mich gleich auf den Boden krümme, nicht nur wir, wollen wir uns verabschieden.
Okay, die Redaktion wurde wieder betreut von Ulrich Hägele und die Technik von Oliver Lichtwald.
Außerdem haben sich an der heutigen Sendung beteiligt Lukas Schuld, Iphigenia Stogios, Julia Nonnenmacher, Isabel Schaller, Gregor Landwehr, Diana Birk, Thorsten Helber, Tanja Maria Friedrich-Berhalter, Pia Fruth und Katharina Schulz.
So, darf ich jetzt?
Na dann los.
Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche?
Keine Ahnung.
Weil sie Insekten sind.
Gut, dass die Sendung vorbei ist. So, das war aber jetzt genug Witz für heute. Es verabschieden sich
Christina Ebeling
und Pia Terstappen.
Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Mikro Europa. Wir senden wieder am 26. Februar, Thema Soziales Europa. Wie immer auf UKW 96,6. Alle bisherigen Sendungen könnt ihr auf der Homepage der Universitätsbibliothek Tübingen in voller Länge anhören.
Kurz nach eins geht es weiter mit dem Uniradio.
Pia, wie gewöhnen wir uns das ab?
Was jetzt genau?
Naja, das Witze erzählen.
Ganz einfach, wir lassen's.